Ja. Yo, Frank und Seim hier am Start, jeden Tag. Gekauft ist der Podcast, der euch alles sagt. Von Marketing-Moves bis zum verrückten Coup. Die Welt dreht sich schnell, doch wir bleiben true. Wir reden Klartext, kein Bullshit hier drin. Mit nem Lächeln im Gesicht geht die Reise erst hin. Ob Content, ob Zahlen, ob das nächste Ziel. Gekauft mit uns macht es einfach so viel Stil. Yeah!
Recht herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Gekauft, der Omnichannel Podcast mit dem unnachahmlichen Rolf Seim Alkan.
Und dem unvergesslichen Frank Noss. Grüß dich, wir sind zusammen am Mikrofon und haben heute einen wunderbaren Gast. Frank, wer ist es? Stell sie vor.
Mal wieder eine Dame. Ich glaube, die Dame des Modebereichs, Angelika Schindler-Obenhaus. Angelika, herzlich willkommen.
Ja, danke, lieber Frank, danke, lieber Seim, dass ich hier sein darf. Freut mich sehr. Toller Podcast. Ihr macht das einfach super und ich bin gespannt, wo unser Gespräch uns hinführen wird.
Ja, wir haben lange überlegt, wie können wir dieses Thema jetzt anteasern. Seim, wir suchen ja immer spannende Themen und unser heutiges Thema ist ja Next Level Fashion Retail. Das denkt wahrscheinlich jeder, Mann, was ist denn das für ein Buzzword? Du, Angelika, da reden wir schon darüber, wie du das verstehst, Seim.
Nein, wir werden es schon füllen, glaube ich, Buzzword hin oder her. Ich glaube, das Vorgespräch hat es ja schon gezeigt. Ich bin ganz erwartungsfroh und würde sagen, Angelika stellt sich einfach mal intensiver selber vor und so ein bisschen, wo sie herkommt, dann werden wir schon zu dem Thema kommen, glaube ich.
Genau.
Super. Ja, keine Angst vor Buzzwörtern, denke ich nur. Die kann man ja immer mit Inhalt auffüllen. Ja. Und ja, wo komme ich her? Also ich fange jetzt nicht ganz vorne an, das würde ja zu lange dauern, aber ich bin seit 42 Jahren eigentlich in der Textilbranche, habe im Handel angefangen, also habe eine Ausbildung gemacht zur Einzelhandelskauffrau, Handelsassistentin, damals bei Horten, gibt es alles nicht mehr, aber es war eine sehr schöne Ausbildung und bin danach dann relativ schnell in den Einkauf gewechselt, war Einkäuferin, war Zentraleinkäuferin, habe Private Label gemacht, damals für die Böker-Gruppe in Essen, für die 18 Filialen. Bin dann in die Industrie, war 8 Jahre im Key-Account, habe eigentlich das Systemgeschäft unter Detlef Meyer und Friedhelm Behn bei der CBR-Gruppe mitbegleiten dürfen als Key-Account-Managerin und bin dann zur Katak gewechselt, erst als Einkaufsleiterin, um quasi die Eigenmarken zu systematisieren. Und dann war ich dort 10 Jahre im Vorstand, unter anderem eben für die Eigenmarken zuständig und Marketing, IT, Logistik, alles irgendwann mal zwischendurch, außer Finanzen, Gott sei Dank, und alles mal durchgemacht und bin dann zu Gary Weber gewechselt und war dort erst COO und dann CEO bis 2023 und habe dann das Unternehmen wieder verlassen, nachdem wir ein Starrückverfahren machen mussten und alles. Und es für mich eigentlich klar war, dass es unter dem Investor und seinen Vorstellungen und meinen Vorstellungen irgendwie nicht so richtig aufeinander passte. Und dann, wie das so schön heißt, hat man sich einvernehmlich getrennt. Und seitdem, 2024 im Mai, habe ich mich selbstständig gemacht und gebe heute eigentlich mein Wissen weiter, meine Expertise. Bin als Mentorin unterwegs für Führungsnachwuchs, aber auch für C-Level, für CEOs, die mal jemanden brauchen, mit dem sie einfach so off the record sprechen können, wenn es sehr einsam wird, so in dem Büro. Und das mache ich voller Freude. Engagiere mich in meinem sozialen Ehrenamt und bin jetzt aber bei Conlab auch wieder einem Beraternetzwerk beigetreten, wo es dann doch wieder um den Handel geht und um die Unternehmen und die Retailer und überhaupt alle, die mal Zukunftswerkstatt durchspielen wollen, die sind bei uns herzlich willkommen, weil das lässt mich einfach ja auch nicht los. Genau. Ja.
Ja, und da sind wir schon voll im Thema, ne? Mhm. Wir sind voll im Thema. Ja, wir haben ja so ein Ritual zum Beginn. Sag mal, wann hast denn du das letztes Mal eingekauft, also online, offline? Und hast du ein positives, negatives Erlebnis für unsere Zuhörer?
Ja, also ich muss zugeben, ich kaufe schon viel online ein. Ich muss auch zugeben, dass Amazon schon in meinem Leben auch eine Rolle spielt. Das große Kaufhaus, so für alles, was man braucht, über Katzenzubehör bis irgendwas. Aber natürlich kaufe ich dort keine Textilien. Und ich kaufe leider, oder mein Mann würde jetzt sagen, Gott sei Dank, auch viel, viel weniger, als ich früher noch gekauft habe. Aber das liegt auch daran, weil ich zum Teil gar nicht mehr so inspiriert werde oder das finde, was ich als Ergänzung zu dem, was ich schon habe, eigentlich noch kaufen kann. Und das letzte Erlebnis hatte ich, das ist gerade letzte Woche, als ich in Hamburg eigentlich eingeladen war zu so einem Ladies Lunch. Und dann war ich ein bisschen zu früh und bin so die Mönckebergstraße hochgelaufen. Und dann geht man natürlich rechts und links in die Geschäfte rein und guckt gerade jetzt so, ne, neue Herbstware ist da, was ist denn da? Und dann bin ich in das erste Geschäft rein und habe einen Tisch vor mir gesehen, also einen großen Tisch, der auch vollgepackt war mit Streifent-T-Shirts, also wirklich blau-weiß, Bordeaux-weiß, dunkelgrün-weiß, so und Uni. Und da stand ein großes, fettes Schild drauf, die neuen Herbsttrends. Und da habe ich gedacht, das ist frech. Also fühlte ich mich wirklich als Kundin total veräppelt und bin, also habe Kehrtwende und bin wieder raus. Dann habe ich mir noch die Schaufenster angesehen und fand die auch so uninspiriert. Also stand vor einer weißen Wand drei Dirndl und da drauf stand Wiesen. Dann habe ich gedacht, okay, erstmal bin ich in Hamburg. Okay, das mag ja noch sein, dass alle jetzt auf die Wiesen fahren, aber ohne Rückwand, ohne irgendwas, noch nicht mal einen Strohballen, den man da irgendwie hingelegt hat oder eine Bierbank oder irgendwas, das fand ich schon echt erschreckend. Naja, da bin ich so weitergezogen und dann kam natürlich Sarah, wie in jeder großen Stadt irgendwann einem dann Sarah begegnet. Und da waren die Schaufenster sensationell, skulptural, also wunderschön. Man hat eigentlich, wenn man nicht wusste, dass es Sarah ist, hätte man auch denken können, ein großer Designer. Und man geht rein und alle Trends, die man so als Frau braucht, sind vor einem ausgebreitet, also zum Kaufen. Ich habe aber nichts gekauft, also, ne, ganz davon mal abgesehen. Aber das fand ich schon echt erschreckend. Genau.
Die Mühe zum Detail.
Ja, die Liebe zum Detail, die Liebe auch zu dem, was Mode eigentlich ist. Ne? Dieses berühmte, wie viel Mode darf ich mir erlauben? Wie viel Basic braucht eigentlich der Kunde noch? Und wie muss ich heute eigentlich einen Kunden abholen? Weil machen wir uns ja nichts vor, ich bin ja nicht die Einzige, deren Kleiderschrank wahrscheinlich übervoll ist. Das wird jedem so gehen. Und wenn ich was Neues brauche, dann muss es mich doch irgendwo anpacken, weil wir haben immer noch ein emotionales Produkt. Wir verkaufen keine Lebensmittel, die ich haben muss, damit ich überlebe, sondern wir verkaufen ein Add-on, ja, für das Leben. Und wir müssen nicht nur bei Frauen, auch bei Männern, bei allen irgendwo ja begeistern, inspirieren und irgendeinen Bedarf wecken, der eigentlich nicht da ist, aber der einfach künstlich geweckt werden muss und inspiriert werden muss. Und ich muss dann doch immer sagen, was hat sie vielleicht schon im Schrank? Ja, mit Sicherheit Ringel-T-Shirts. Aber was kann ich ihr jetzt verkaufen im Herbst, dass sie praktisch ihr Ringel-Shirt aus dem Sommer noch weitertragen kann? Also wie denke ich eigentlich mal ganz logisch mich in den Kleiderschrank meiner Kunden rein? Ja, und das empfinde ich einfach, ist teilweise nicht gegeben.
Diese Ambivalenz aus der Mönckebergstraße, wenn wir die jetzt übertragen auf die aktuelle Situation, ne? Also wir haben vor 3 oder 4 Tagen kam die Meldung, Götz macht wieder auf.
Schön.
Esprit hat auf der Website stehen, wir kommen 2025, das steht schon seit ein paar Monaten. Und aktuell gab es die Nachricht, S. Oliver hätte den Turnaround geschafft. Wenn wir jetzt mal die drei so, ne, also so Fashion ist in einer Krise, das können wir, glaube ich, schon alleine mit den Namen, Closed hat gerade zugemacht, und große Schwierigkeiten. Wir können schon sagen, Fashion steckt in so einer Krise. Wenn du jetzt sagst, Zara war dann so ikonisch gestaltet, ne, so stilsicher und es sah aus wie so ein, weiß ich nicht, von einem großen Designer, ja, die Namen kennen wir alle, ein Schaufenster, das auch in Paris stattfinden könnte. Was wäre denn jetzt in deiner Übertragung für diese drei Restarter, sage ich es einfach mal, und für alle, die aus so einer Krise kommen, ob größer oder kleiner, können wir jetzt einfach Zara kopieren oder was sind die wichtigsten drei, vier Leitlinien, die du mitgeben willst?
Ja, auf gar keinen Fall. Also meine erste Leitlinie ist auf gar keinen Fall Sarah kopieren. Also ganz davon abgesehen, dass einer deiner drei genannten das ja vor ein paar Jahren schon mal versucht hat, sogar mit Managern von Sarah oder Inditex, da ist es auch noch nicht mal gelungen, weil ich glaube einfach nicht daran, dass es erfolgreich sein kann, jemand anders platt zu kopieren. Weil meistens kannst du das auch gar nicht kopieren, weil dafür müsstest du die ganze Infrastruktur haben. Weil so ein Unternehmen oder ein erfolgreiches Unternehmen, da ist ja nicht nur ein Baustein, der zum Erfolg beiträgt, sondern so wie ein kleines Mosaik. Und diese ganzen kleinen Bausteine, die ineinander greifen, ergeben dann im Ganzen quasi das erfolgreiche Unternehmen. Also das heißt, ich ziehe einen Manager raus. Es ist wie beim Fußball, ne? Also da wird auch immer der beste Spieler dann weggekauft. Früher von Bayern München, die haben auch nicht mehr so ein Glück. Diesmal ist eher Liverpool dran. Und ja, und dann denkt man, mit diesem Spieler hat man dann alles. Das ist ja meistens auch ein Irrtum. Und so ist es im Retail eben auch oder in der Modeindustrie. Es haben ja schon ganz viele früher immer versucht. Früher hat man versucht, Esprit zu kopieren, dann hat man versucht, CBR zu kopieren, dann hat man versucht, das zu kopieren. Und es war nie so gut wie das Original. Also deswegen nicht kopieren, aber ich möchte einfach die Bereitschaft wieder wecken, dass jeder mal erstmal drüber nachdenkt, welche Kunden bediene ich. Also was ist meine Zielgruppe? Die vielleicht auch gar nicht so ganz breit fassen, sondern wirklich da auch mal Mut zum Bekenntnis zu haben, ja, und dann immer zu überlegen, wo ist diese Kundin? Also wo bewegt die sich gerade? Was treibt die um? Wie sind ihre Lebensumstände? Was macht die? Ne? Hat sie viel Zeit? Hat sie wenig Zeit? Und was braucht sie eigentlich? Und dann wirklich auch mal in Innovation und in Mode wieder zu gehen und nicht nur zu gucken, habe ich das beste dunkelblaue NOS-T-Shirt jetzt im Sortiment? Ja? Und dann haben alle 100 dunkelblaue NOS-T-Shirts im Sortiment. Und dann auch noch von, keine Ahnung, 12,99 bis 69,99. Und wenn man Pech hat, kommen sie alle aus einer Factory. Alles schon erlebt. Ja? Also, von daher glaube ich, immer Mut zur Nische ist das Richtige. Also Mut, wirklich sein Geschäftsmodell zu entdecken und das einfach durchzuziehen. Natürlich muss ich links und rechts mal gucken. Ich muss auch gucken, was macht Sarah? Warum schaffen die es immer, on point zu sein? Ja, aber ich kann ihn nicht kopieren. Also das glaube ich, das wäre Wahnsinn.
Das wäre jetzt ja so ganz stark aufs Portfolio bezogen. Was sind denn die weiteren Zutaten für ein Erfolgsgeheimnis, wenn wir über Retail sprechen? Also wir sprechen ja nicht rein über E-Commerce oder nur über Verkaufsfläche. Aber was ist denn, wenn du sagst Retail, das Geheimrezept, was gehört dazu?
Also ich glaube, da gehören erstmal Mitarbeiter auch dazu, also der Staff, die Kultur eines Unternehmens. Das ist natürlich, wenn es kleiner ist, einfacher, als wenn das so Riesenschiffe sind. Aber trotzdem gibt es ja auch Beispiele für große Häuser, die das hervorragend machen. Also Mitarbeiter, die auch noch Kunden ansprechen auf eine vernünftige Art und Weise. Das Zweite ist für mich ganz klar das Sortiment. Ein kuratiertes Sortiment. Also wie soll ich das sagen, dass ich als Kundin in einen Laden komme und ich kann auf Anhieb erkennen, was möchte dieses Geschäft mir sagen. Ja, also wo ist der rote Faden? Wo ist das visuelle Bild des Sortimentes? Und nicht eine Aneinanderreihung von irgendwelchen Shops, wo dann die Industrie quasi nur ihr Sortiment ausgestellt hat in den Shops. Ja, so. Und das wird dann am Ende der Saison wieder abgeholt. Das meine ich nicht, sondern ich meine wirklich das Bild, was dieses Geschäft mir als Kundin vermitteln will. Und das wiederum bedeutet ja auch, dass man sich mit seiner Kundin auseinandergesetzt hat. Das, was ich am Anfang gesagt habe. Also möglichst immer von der Kundin oder vom Kunden denkend das Sortiment aufbauen. Also wo bin ich? Wer kommt zu mir rein? Aber auch welche Zielgruppe brauche ich vielleicht dazu, damit ich auch morgen noch zeitgeistig bin? Weil viele der Beispiele, die du genannt hast, sind ja auch irgendwann an einem Punkt gescheitert in ihrer erfolgreichen Zeit, weil sie es einfach nicht mehr geschafft haben, zeitgeistig zu sein, weil sie es nicht geschafft haben, die nächste Generation an ihre Marke ranzuführen, sondern sie sind quasi mit ihren Kunden einen Weg gegangen und haben aber gar nicht mehr unten genug Neues dazu bekommen. Und das ist, glaube ich, das große Thema immer. Zeitgeistig zu bleiben.
Wir hatten ja so diesen Begriff mal, wie wir uns abgestimmt haben, Next Level Fashion Retail mal so in den Raum geworfen. Wenn du den Begriff hörst, was bedeutet das für dich persönlich? Wie interpretierst du das? Was macht das aus?
Ja, mich treibt ja schon ganz lange immer die Frage um, jetzt nur mal als Beispiel, wie sieht Retail 2030 aus? Das ist ja nicht mehr so lange hin. Aber ich glaube, es wird eben ganz anders aussehen, als es heute noch aussieht. Weil ich glaube, wir sind immer noch in einer Bereinigungswelle, die, glaube ich, noch nicht zu Ende ist. Und die Frage ist dann, wir haben ja dann einen total hybriden Markt und wir werden auch einen hybriden Kunden haben. Weil Generation X oder alle, die danach kommen, Alpha oder Beta dann irgendwann schon, die werden ja anders einkaufen, als wir wahrscheinlich noch einkaufen. Und die Frage ist eben dann, was brauchen wir denn dann? Also was brauchen wir auf so einer Mönckebergstraße als Beispiel? Also ne, brauchen wir dann eher so Identitätsstores, die für was stehen? Also wirklich ganz klar, keine Ahnung, wenn wir jetzt mal so ein bisschen Fashion verlassen und ich denke mir jetzt mal so Musik- oder Plattenläden oder Musikläden, brauchen wir dann was, wo ich dann Schlagzeug spielen kann und wo ich ein Keyboard habe, wo ich Musik machen kann? Ja, natürlich mit KI gestützt und daneben kann ich vielleicht Vinylplatten, weil das gerade innen ist, oder vielleicht ist die Kassette irgendwann wieder innen, die ich noch immer aufgedreht habe. Man bleibt keine Ahnung, was dann ist. Aber sind das eher die Läden, also wo ich dann soziale Kontakte pflegen kann, also wo ich in die Kommunikation kommen kann, weil ich sonst nur mit meinem Chatbot nur noch unterwegs bin, ja, 2030. Also hat, ist das dann Experience, ist es Social Communication und ist es Identitäten für, was ist es? Das weiß ich auch noch nicht, habe da auch noch keine abschließende Meinung. Aber ich glaube, diese Gemischtwarenläden, die wir heute haben, die für nichts stehen, ich glaube, die haben 2030 eher schwer.
Ich habe so ein bisschen mal durch deine LinkedIn-Beiträge auch natürlich geschaut. Ne? Ist immer ganz gut für so eine Vorbereitung. Du hast vor kurzem mal gesagt, die Generation X als unterschätzte Zielgruppe. Wie kann Omnichannel diese Generation besser abholen? Was ist so deine Sicht darauf?
Ja, ich glaube, Omnichannel hat da einen großen Impact auf diese Zielgruppe, weil das ist ja eine Zielgruppe, die total in Care-Arbeit auch noch aufgeht, wenn wir das mal so sehen. Ne? Also das ist ja eine Zielgruppe, die sich um ihre Kinder noch kümmert, also auch für die Kinder einkauft, ja, und gleichzeitig sich aber vielleicht auch schon um ihre Eltern kümmert und zum Teil dann auch für die Eltern einkauft. Also hat sie wenig Zeit, ja, und ist relativ pragmatisch unterwegs, ja. Also das sind zumindest, was die Studien über diese Zielgruppe sagen. Und deswegen glaube ich, kann man sie omnichannelmäßig sehr, sehr gut abholen. Und ich glaube trotzdem auch, dass das auch noch eine Zielgruppe ist, die vielleicht Samstag auch noch mal gerne in die Stadt geht und auch gerne bummelt und sich inspirieren lässt und sich, ja, sage ich jetzt mal, so ein bisschen was holt und vielleicht, wenn sie das Richtige sieht, auch durchaus stationär kauft. Ja, und alles andere, was schnell gehen muss, ja, oder als Beispiel wieder das dunkelblaue T-Shirt, das kann ich auch online kaufen. Dafür brauche ich heute nicht mehr einen Parkplatz suchen, in die Stadt fahren, viel Geld für Parkplätze ausgeben. Das habe ich festgestellt, ist auch Wahnsinn, was da teilweise abgerufen wird. Ja, und das mache ich online. Aber dieses Inspirieren, dieses Begeistern lassen, dieses was Neues entdecken, das macht diese Generation hundertprozentig auch stationär. Ja.
Cool. Sprichst du gerade übrigens einen sehr interessanten Part an. Ich habe einen Kunden, der nutzt genau diesen Ansatz und geht raus aus den Städten in die Industriegebiete rein, hat da Top-Räumlichkeiten aufgebaut. Die sehen von außen zwar erstmal aus wie ein Lager, aber wenn man da reinkommt, kippt man um. Mit einer optimalen Verkehrsanbindung, mit Ladeinfrastruktur etc. Also daraus ergeben sich mittlerweile echt spannende Konzepte, ne, von Händlern für die Kunden.
Ja, ich sag mal immer, also mich treibt ja immer um, dass ich der Meinung bin, wir sind seit vielen Jahren, machen sich Handel, also Retail und Industrie gegenseitig das Leben unendlich schwer. Und sind auch eigentlich beide an einem Punkt angekommen, wo man sagen muss, no point of return. Also wir müssen irgendwo wieder anfangen und wir müssen was verändern. Und das hat meiner Ansicht nach ganz früh angefangen, also eigentlich in den 90er Jahren schon, und zwar mit dieser ganzen Richtung Vertikalisierung, ja, Systematisierung, wo man angefangen hat, dass die Industrie eigentlich für den Handel vorgedachte Sortimente quasi nur noch reinschiebt. Ich bin jetzt da so ein bisschen, aber ihr wisst, was ich meine, wenn ich das so ein bisschen überspitze. Das hatte natürlich für die Industrie einen immensen Vorteil, weil sie natürlich Volumen auf einen Artikel bringen konnte und dadurch natürlich Margenvorteile generieren konnte. So, und für den Handel war das am Anfang auch schön, solange das nicht jeder gemacht hat, war es ja auch noch okay. Nur da sind wir wieder beim Kopieren. Dann gucken ja alle, warum ist die Marke jetzt so erfolgreich? Aha, die macht das und das, also mache ich das auch. Ja, und dann macht es eben nicht nur eine, dann macht es die nächste und die nächste und die nächste und die nächste. Und der Händler hat dann irgendwann erkannt, ach, das ist für meinen Einkäufer ja auch irgendwie ganz schön, ne? Dann ist alles zeitsparender, kann dann mehr Termine an einem Tag unterbringen, so. Und das Ende vom Lied ist aber, dass wir auf Deutsch am Ende auch wenige Einkäufer noch haben, die wirklich richtig gut einkaufen können. Ja, und richtig gut einkaufen, da sind wir wieder beim Kuratieren, ist aus einer Kollektion mir genau die Teile rauszusuchen, die für mein Geschäft, für mein Bild, für meine Vision, was ich in der nächsten Saison meiner Kunden anbieten möchte, richtig ist. Und das ist unter Umständen nicht der Artikel, der das Volumen für die Industriemarke bringt. So. Und dann kam noch hinzu, also ich will jetzt nicht wieder zurück zu Bleistift und dass wir alle unsere Limitplanung mit Bleistift machen, aber dann kam die IT, das Controlling, die EDV noch dazu. Und dann haben wir alle permanent geguckt auf die Abverkaufsdaten und kamen alle mit Listen, ne? So, ich habe ja auf beiden Seiten gesessen, sowohl als Einkäuferin als auch, naja, als Key Account. Und dann haben alle immer nur noch in den Rückwärtsspiegel geguckt. Was habe ich in der letzten Saison gut verkauft? Und der Vertrieb hat irgendwann auch gesagt, ich will nicht permanent in diese Diskussionen gehen mit der Mode, das ist immer alles so schwierig. Also die wollen Abverkäufe und na, das war schlecht und das brauchen wir so. Und wenn du dann so denkst, wenn also zu diesem Rückspiegel, der ja gut ist, aber du musst zu dem Rückspiegel auch den Vorwärtsblick haben durch die Scheibe, sonst kannst du ja nicht immer rückwärts fahren, du musst ja vorwärts fahren. So. Und wenn das fehlt, also wenn da nicht so ein gewisser Anteil, prozentualer Anteil ist, den ich mir mal offen lasse für die Innovation, sondern ich nur gucke, ich habe vier Blusen ohne Kragen letztes Jahr verkauft, dann kaufe ich dieses Jahr dreieinhalb, weil ich denke, das könnte schwierig werden. Dann komme ich nicht nach vorne. Und wir fragen uns seit vielen Jahren, warum Röcke permanent propagiert werden. Aber ich kaum Röcke finde, weil Röcke in der Abverkaufsstatistik nicht drinstehen, weil keiner einen Rock gekauft hat. Und zu den drei Röcken, die sie hatten, kaufen sie nicht fünf neue dazu. Verstehst du? Weil da standen nur drei.
Ja.
So, das ist das eine. Und das nächste ist, dass dann Konditionen ins Spiel kamen. Dann wollte der Händler immer mehr Risiko auf die Industrie abwälzen. Ja, weil es immer schwieriger wurde. Dann kamen diese Endleger, also am Ende der Saison wird mir alles wieder abgeholt. Da hat die HK ja eigentlich mit angefangen, ne? Und von den Herren ist es überall rübergeschwappt und Rohertragsgarantien. Und dann ist diese teure Verkaufsfläche plötzlich eine Lagerfläche für ein halbes Jahr, für eine Saison. Und dann kauft der Einkäufer manchmal auch ein bisschen mehr, weil er sagt, das Risiko ist ja kleiner, weil es wird ja abgeholt. Aber er lebt doch nicht vom Abholen. Er lebt doch nicht von der Retoure am Ende der Saison, sondern er lebt von den Verkäufen. Ja? So, und es gibt heute ja auch schon KI, wo ich genau dieses Gap ermessen kann. Was hätte ich eigentlich verkaufen können, wenn ich es gehabt hätte? Das geht heute alles. Ja? Aber es wird eben null genutzt und dadurch drehen wir uns immer nur im Kreis.
Und kurz, Angelika, mich beschäftigt das Thema, also ich finde es der Wahnsinn, diese Idee der Risikoabwendung. Ne? Also ich gebe das dem Hersteller zurück. Also wir kennen ja all diese Gespräche, ne? Da sagt dann der große Einzelhändler, hier, wenn es zum Saisonende noch bei uns steht und wir müssen das in Rabatt geben, dann wälzen wir den Rabatt auf dich komplett runter und dann stehst du im Dienst mit der Ware quasi nichts. Wie sollen da innovative Labels jemals in einem großen Haus stattfinden beispielsweise, ne? Weil das mache ich zwei Saisons mit und dann bin ich selbst als kleines innovatives Label am Arsch, um das mal auf den Punkt zu bringen, weil der große Einzelhändler das Risiko für, weiß ich nicht, 50, 60.000 Euro nicht mittragen konnte oder wollte und macht dann ein innovatives Label kaputt. So, dann immer wieder an dem Punkt, den du gerade sagtest, dann habe ich drei Röcke und keine fünf neuen, sondern wir wundern uns, Röcke verkaufen sich nicht, alle wollen welche, aber wir haben ja keine gelistet. Wenn wir das auf den Punkt bringen, dann ist ja Einkauf, wie viel, ganz konkret gesprochen, wie viel Prozent meines Einkaufsbudgets würdest du mir empfehlen, muss ich auf Innovationsthemen werfen?
Ja, das ist ganz interessant. Also ich habe früher mal gelernt, dass du alles machen kannst zwischen 3 und 5%. Da passiert dir gar nichts.
Gut.
Also, Und das kannst du auf alles anwenden, ob du es auf Farben jetzt anwendest, ne? Also ich kann jede verrückte Farbe, lila, grün, kariert oder whatever, kaufen, wenn ich nicht über 3% gehe. Weil das wird in den Abschriften, wird es niemandem wehtun. Und alles, was ab 5% dann ist, da muss ich schon genau ein bisschen überlegen, was mache ich damit. Und dann immer so ein, also es ist, eigentlich ist das irre, weil das so alt ist, aber das ist eigentlich immer noch up to date sozusagen, dass ich immer in so einem Dreiklang bin. Ich brauche immer einen Renditeanteil, ich brauche einen Modeanteil und ich brauche einen Trendanteil. Und auch da kann ich wieder diesen Dreiklang haben, egal was ich mir angucke, welche Kollektion, welchen Ständer, welchen Tisch. Es muss überall dieser Dreiklang da sein. Ansonsten verkaufe ich nicht, weil ich beim Kunden keine Resonanz erwirtschafte oder erwecke. So, und das Gleiche kannst du für Preislagen dann auch nehmen. Unten, Mitte, oben haben wir alle gelernt. Ja? Nur wenn ich unten vernünftig habe und da muss ich die Anteiligkeit eben auch festlegen, oben habe und dann wieder im 3 bis 5% Bereich auch mal ganz oben vielleicht das habe. Ja? Wir essen doch auch nicht jeden Tag nur Butterbrot, sondern wir haben noch mal einen Käse drauf, wir haben Salami noch und dann haben wir sonntags den Lachs vielleicht auch mal da drauf. Ja. So, also du kannst heute alles machen, wenn du deine Anteiligkeit anhältst. Und dann kann ich mir auch was erlauben. Ja. Und dann verkaufe ich vielleicht am Ende das dunkelblaue T-Shirt. Aber ich verkaufe es nur, weil ich die grün karierte Bluse irgendwo schön natürlich auch gezeigt habe. Weil ich die natürlich hinten verstecke noch in der Ecke, dann nützt es auch nichts. Ja. Aber früher haben wir fürs Schaufenster eingekauft. Ja, und das noch fürs Schaufenster. Lass uns doch mal wieder was fürs Schaufenster einkaufen. Da stehen da nicht nur 3 blöde Dirndl von der weißen Wand. So.
Fantastisch. Ich bin ganz hin und weg. Wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben dieses Einkauf, du hattest nochmal über die Kultur und die Mitarbeiter gesprochen.
Ja, wichtig.
Buzzword gehört für mich zum Thema Future dazu, Digitalisierung. Ohne die geht es ja nicht. Deine Perspektive zum Thema Digitalisierung für morgen, für übermorgen, was siehst du da? Also gibt es da mehr als den AI-Agent oder siehst du da auch den AI-Agent und was noch?
Also ich sehe schon, dass, also ich glaube zum Beispiel, dass der Modeberater oder auch Verkäufer oder Verkäuferin, wie du es sagen willst, muss eigentlich eine Renaissance erleben. Da kann ich mir keinen KI-Agenten vorstellen. Also ich kann mir den vielleicht noch in der Vorauswahl vorstellen, in der Kabine, in großen Häusern oder so. Aber ansonsten glaube ich, dass diese Modeberaterin, die ja auch Psychologin eigentlich ist, also ich spreche mal von weiblich, aber es ist eben auch männlich, der Modeberater, die Modeberaterin so. Ich glaube, dass die wieder ganz extrem wichtig sind. Und damit die dann Zeit haben, wirklich für die Kunden, kann ich alles, was praktisch an anderen Dingen ist, was die heute machen müssen, das kann ich an KI vielleicht und an Digitalisierung oder an Roboter oder an wen auch immer abgeben. Ja, dieses hinter den Kulissen und Kisten auspacken und wieder einpacken und alles Mögliche. Das kann KI übernehmen. Und natürlich auch das ganze Marketing, also hyper individualisierte Newsletter zum Beispiel an Kunden oder WhatsApp-Nachrichten, ja, den Kunden einfach permanent 360 Grad Betreuung, ja. Sagen, hallo Frau, bla bla bla, hier ist das neue Teil, das passt doch super zu dem, was Sie letzte Woche, aber wirklich on point, ja. Also, dass ich wirklich was weiß über meine Kunden. Und wer weiß dann was über die Stammkunden? Doch nur die Verkäuferin oder der Verkäufer vor Ort. Der weiß doch alles. Der weiß alles über die Kinder, über die Eltern. Der weiß, was da gerade los ist zu Hause. Und das Wissen quasi in Content gepackt, das geht heute ja alles mit den richtigen Instrumenten. Das kann ich mir vorstellen. Und dann hat der Verkäufer Zeit, sich wirklich um den Kunden zu kümmern.
Also ich nenne das immer so schön, weg vom Warenmanager hin zur Stilikone. So
Total.
verrate ich. Und ja, also ich bin so ein bisschen nicht ganz bei dir mit KI, weil ich glaube schon, dass du den Verkäufern coole Werkzeuge geben musst.
Ja, natürlich, klar.
Also KI ist da, also mit WhatsApp zum Beispiel bin ich da absolut bei dir, weil du kannst ein super Match machen über die Kollektion und die Sachen, die bekommen. Aber den Mitarbeitern Werkzeuge an die Hand zu geben, dass sie einfach besser beraten können, dass sie nicht hinter den Tresen rennen müssen und gucken müssen im
Natürlich,
PC,
klar.
wo ist die
Knopf
Ware
im
jetzt? Ne?
Ohr oder ein
Genau,
iPad
genau,
oder was. Ich
genau.
weiß nicht, demnächst wird es ein Chip wahrscheinlich sein. Ich habe ja keine Ahnung, es geht ja rasend schnell. Das auf alle Fälle,
Ja,
Frank. Das muss heute eigentlich State of the Art sein. Also einer, der wegläuft, um dann wiederzukommen und zu sagen, oh
Also,
nee, und bla, und sie müssen 2 Tage warten, vielleicht in Filiale XY oder so. Das muss KI gesteuert sein, ja.
ja,
Also
absolut.
alles, was repetitiv ist oder auch für die Limit und Saison und Einkaufsplanung für die Einkäufer wiederum, das sind ja oftmals auch Ein- und Verkäufer, ne, in kleineren Läden, das ist ja eine Person, dass da eben auch coole Systeme mir genau da auch die Lücken aufzeigen, was ich letztes Jahr eben oder diese Saison verpasst habe zu kaufen und unbedingt nächste Saison. Weil da kann ich heute ja Trendanalysen auch schon reinpacken mit meinen Abverkäufen zusammen und da kommt ein Bild raus. Ich kann die Farben alles angehen. Es gibt heute alles, ja. Und ich glaube, da muss auch jeder ganz genau gucken, was brauche ich jetzt für meinen Laden. Ich brauche mit Sicherheit auch nicht alles, ja. Aber die wichtigen Tools, um die Mitarbeiter zu entlasten, damit sie eigentlich das tun können, was hoffentlich auch ihre Leidenschaft ist, ja. Kunden zu
Ja, und
gewinnen.
das löst natürlich dann auch wieder ein anderes Thema, den Nachwuchs, also den Fachkräftemangel, ne? Weil ich denke mal, dass wenn die Mitarbeiter die Chance bekommen, das zu machen, wo sie richtig Lust drauf haben, also zu beraten. Wenn man heute junge Leute fragt, was möchtest du mal werden? Ja, Influencerin, ne? Oder
Ja,
Influencer. Ja, und
Horror, Horror.
aber wenn ich da den Leuten die Möglichkeiten geben, das auszuleben, dann sind sie Influencer,
Ja,
ne?
natürlich.
Offensichtlich. Und das ist ja genau das. Warte mal, ich habe ein cooles Statement von dir gelesen, hast du mal gesagt, gutes Führen heißt auch oft loslassen. Was bedeutet das für dich, für den Omnichannel-Händler oder im Omnichannel-Handel?
Ja, damit meine ich eigentlich Vertrauen haben. Also ich bin der Meinung, dass gute Führung heute etwas ist, was weniger kontrollierend ist, sondern eher Rahmenbedingungen setzt, Leitplanken setzt und die Leute zur Selbstverantwortlichkeit und Eigenverantwortlichkeit führt. Also ich glaube, dieses ewige Controlling, also dass alles kontrollt wird und sofort nachgefragt, wer hat Schuld? Ne, warum ist dies und das, dass das uns nicht weiterbringt und dass dieses Mikromanagement einfach alles erstickt, was in einem Menschen drin ist. Ja, und das muss einfach wieder befreit werden. Also die Leute müssen ein Vertrauensverhältnis haben und es muss auch dazu führen, dass du mal einen Fehler machen kannst. Also auch im Einkauf, du wirst mal einen Fehler machen, du wirst die falschen Blusen eingekauft haben. Dass man dann darüber redet, was lernen wir jetzt alle daraus, ohne dem anderen den Spiegel vorzuhalten, wie bescheuert er gerade war. Ja, also das meine ich damit. Loslassen heißt für mich, Vertrauen zu haben in meine Mannschaft. Und ich erlebe ganz oft, dass es eher manchmal ein Misstrauen ist, oder dass man meint, man muss alles selber machen, weil man sowieso alles am besten kann. Ja, und damit erstickst du natürlich auch Menschen. Ja, und du holst dann auch nicht das vielleicht aus jedem Einzelnen raus, was in ihm steckt. Oder das bleibt versteckt, weil sich gar keiner mehr traut, es rauszuholen. Ja. Und weil wir gerade über Influencer, du kannst ja heute auch sagen, Modeberater ist Influencer. Er kann ja beides sein. Ja.
Genau.
So. Und damit vielleicht auch die Wege frei zu machen, einfach auch für Quereinsteiger. Ne, da hatte ich sowieso schon immer ein Faible. Im Verkauf würde ich immer gucken, ob ich gute Quereinsteiger finde. Also Entertainer.
Ja, das ist ein guter Hinweis.
Die Uhr tickt, die Uhr läuft. Wir
Entschuldigung.
sind fast am Ende. Aber ich fand diese Ausführung mit dem Vertrauen sehr gewinnend, für mich zumindest. Lass uns nochmal ganz kurz auf diesen Blick in Richtung Einkauf werfen und Geschäftsleitung, Geschäftsführung. Ne? Das ist ja so ein Gespann. Die einen managen jetzt das Unternehmen im Ganzen und dann habe ich den, der mein Sortiment rauspickt. Jetzt steht der Einkauf Sommer 26 steht bevor. Ne? Also Winter, Herbst ist ja durch. Der Einkauf 26 Sommer bevor. Wie muss so ein Gespann zusammenarbeiten? Was könnten so zwei, drei Leitlinien sein, wie die besser zusammenpassen? Das ist ein wirklich ein konkreter Tipp auch für unsere Hörerschaft. Und wie würdest du als Einkäuferin heute, nehmen wir an, du bist eine junge Einkäuferin, junger Einkäufer in einem Unternehmen, wie viel Risiko, was für ein Risiko würdest du eingehen?
Ja, also ich würde sagen, erstmal wahrscheinlich die junge Einkäuferin hat ja einen etwas gestandenen Menschen neben sich, gehe ich jetzt mal von aus, in einem normalen Umfeld. Und dann muss, also ich würde schon mal sehr viel Kraft in die Einkaufsplanung legen, in die Sortimentsplanung. Und logischerweise würde ich mir auch die Zahlen angucken, also die Spiegelsaison, aber ich würde auch mit der Verkaufsmannschaft mal zusammen mich setzen und sagen, was hätten wir dann verkaufen können? Also wonach haben Kunden gefragt und wir konnten sie nicht bedienen, ja? Und das würde ich alles erstmal zusammentragen. Dann würde ich mich sehr genau mit Trends auseinandersetzen. Ich würde mir auch Designermodenschauen ansehen. Ist heute alles online möglich. Also da muss ich nie irgendwo hinfahren, da brauche ich keine Reisekosten, das kann ich alles wunderbar online
Gerade die
machen.
Reisen nach Paris waren immer so schön.
Ja, die waren so schön, aber ist heute auch schwierig. Aber da würde ich dann sagen, okay, setz dich mal eine Stunde mal vom Computer und fahr nach Paris, so, ne, virtuell. So, das würde ich alles zusammentragen und dann würde ich einfach meine Einkäuferin auch mal fragen, wenn sie jetzt völlig frei wäre oder mein Einkäufer, wie würde das Sortiment aussehen? Wie wäre ihr Wunschsortiment? Ja, und dann losfahren und vielleicht mal auch mir wirklich Independent Labels ansehen. Und ich glaube, wir müssen uns auch so ein bisschen davon verabschieden, dass wir weiter so ikonische Marken haben, die uns unser Leben lang begleiten. Ja, sondern ich glaube, wir werden eher Marken haben, die kürzere Zyklen haben und dann eben rechtzeitig mit auf die Welle aufspringen, dass ich mal auf der Welle oder sogar vor der Welle bin, aber dass ich dann auch den Absprung wieder schaffe. Ja, und so, dann kann ja sein, dass eine Marke oder so toll ist, so ein kleines Label, die es dann auch schaffen, immer zeitgeistig wieder da zu sein. Dann ist es ja gut. Aber ich glaube eher, die gehen hoch, dann wird es da oben ja meistens ein bisschen schwierig und dann sind sie weg und dann gibt es halt was Neues. Ich glaube, damit müssen wir uns auch ein bisschen beschäftigen, dass die Verweildauer bei Marken schneller zu Ende gehen wird. Gibt auch Ausnahmen, ne? Also wenn ich mir Marco Polo ansehe, das ist für mich so ein Paradebeispiel einer Marke, die seit Jahren es schafft, zeitgeistig zu sein. Die es auch schafft, die ganze Familie anzuziehen. Also Vater, Mutter, Kinder, ja, wahrscheinlich die Oma und den Opa auch noch. Das kriegen die hin. Die haben ein Geheimnis, ich weiß nicht welches, wird Maxi wahrscheinlich auch nicht verraten, aber die haben auch ein tolles Culture-Klima, also ne, die Kultur stimmt im Unternehmen und die schaffen es. So, aber das ist eine Ausnahme, ja. So, und
Absolut.
deswegen, ich würde viel mehr Freiheit den Einkäufern nochmal geben. Ich würde denen Spielgeld wieder geben. Gib ihnen doch mal 3% und lass sie einfach machen. Ja. Aber ich
Sehr
muss
gut.
natürlich auch den richtigen Einkäufer dafür haben, wenn ich
Natürlich. Sehr
eine
gut, ne?
Ware habe, der in der Komfortzone lebt und keinen Mut mitbringt, dann brauche ich den nicht losschicken, weil da kommt nichts bei rum. Da kann ich einen Systemeinkauf machen.
Angelika, ganz herzlichen Dank. Frank, an dich die Frage. Wie geht's dir mit dem heutigen Podcast, mit der heutigen Ausgabe?
Absolut gekauft. Erwartung
Wahnsinn.
übererfüllt.
Wahnsinn. Also, Angelika, unsere Erwartungen übererfüllt. Ich kann mich da nur anschließen. Ganz großartig, deine Erfahrung aus dem Einkauf. Ich hoffe, dass das für viele unserer Hörer genauso wertvoll war wie für mich heute. Ich habe ganz viel gelernt. Ich sage ganz herzlichen Dank an der Stelle an die Zuhörer, Angelika, an dich und natürlich an den lieben Frank.
Ja, Frank, das Gleiche an dich zurück. Angelika, vielen Dank.
Vielen Dank
Und wie
euch.
gesagt, als ewiger Auszubildender immer wieder gerne. Vielleicht habe ich noch ein paar Fragen im Nachhinein an dich.
Sehr gerne.
Gerne, kommt einfach auf mich zu. Und das Wichtigste ist immer mutig sein. Ja, Mut wird immer belohnt.